Deutschlandfunk. Hintergrund.
Vom Einstieg zum Ausstieg. Atomkraft in Deutschland. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich.
Wasserwerfer, Marsch!
Brockdorf, Ende 1976. Etwa 30.000 Menschen demonstrieren gegen den Bau des Atomkraftwerks in Schleswig-Holstein. Bürgerkriegsähnliche Szenen spielen sich ab. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein, Tränengasgranaten fliegen, Hubschrauber kreisen am Himmel, als tausende Demonstranten den Bauzaun stürmen. Es gibt Aggressionen auf beiden Seiten. Bilanz? Mehr als 150 Verletzte, über die Hälfte davon Polizisten. Bilder von Anti-Atom-Protesten wie in Brockdorf sind fest in der kollektiven Erinnerung verankert. Sie gehören zur Geschichte vom Aufstieg und Fall der zivilen Kernenergienutzung in Deutschland. Eine Geschichte, die im Juni 1961 begann, als das Versuchskraftwerk Kahl in Bayern zum ersten Mal Atomstrom ins Netz einspeiste und die am Samstag, den 15. April 2023, endet. Dann werden die drei letzten von 1,22 kommerziellen AKW abgeschaltet. Zu Hochzeiten lieferten sie mehr als 30% des Stroms hierzulande, zum Schluss noch um die 5. Doch wie kam es zum deutschen Einstieg in die Atomkraft? Warum einigte man sich nach jahrzehntelangen erbitterten Auseinandersetzungen auf den Ausstieg? Und was geschah dazwischen? Ein Blick zurück.
United States knows that peaceful power from atomic energy is no dream of the future.
Ende 1953 hielt der damalige amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower eine wegweisende Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die USA wüssten, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie kein Zukunftstraum sei. Im Gegenzug für den Verzicht auf Atomwaffen sollten andere Staaten dabei unterstützt werden. Es war das Versprechen auf endlos viel Energie für jedermann an jedem Ort. Deutschland hatten die alliierten Siegermächte jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg die Kernforschung verboten. Damit wollten sich die Atomphysiker jedoch nicht abfinden. Allen voran Werner Heisenberg, der während der NS-Zeit das Uranprojekt zum Bau von Waffen und Reaktoren geleitet hatte. In den Jahren nach dem Krieg herrschte in Deutschland Energieknappheit, ein Risiko für den angestrebten Wiederaufstieg des Landes. Wichtigster Energieträger war Kohle. Nobelpreisträger Heisenberg spielte mit der Angst, dass die Kohlevorräte knapp werden könnten, und warb so Anfang der 50er Jahre für die Atomenergie.
Wenn man sich überlegt, dass man alle Uranvorkommen, die in Deutschland sind, ausnützt, das sind sehr bescheidene Vorkommen, aber man kann rechnen, dass im Erzgebirge etwa jährlich, sagen wir, 5 Tonnen Uran gefördert werden können, wenn man sich Mühe gibt. Diese 5 Tonnen Uran würden etwa dem Heizwert, also dem Energiewert von 5 Millionen Tonnen Kohle entsprechen.
Der weltweit erste Atomstrom wurde Ende 1951 im US-Bundesstaat Idaho erzeugt. Heisenberg und seine Kollegen waren es zunächst, die in Deutschland die zivile Nutzung der Nukleartechnologie vorantrieben, auch aus Eigennutz. Sie wollten sich aufgrund ihrer Rolle während des Nationalsozialismus rehabilitieren. Damals hatten sie die Kernspaltung entdeckt und die Alliierten fürchteten, dass sie an einer Atombombe arbeiteten. Das war der Anstoß zur Entwicklung der verheerenden Atombomben, die die USA später über Hiroshima und Nagasaki in Japan abwarfen. Die Strategie, den Fokus nach dem Krieg auf die Möglichkeiten der friedlichen Nutzung der Technologie zu lenken, hatte Erfolg, sagt Frank Ükötter, Historiker an der University of Birmingham in England.
Ja, das muss man sich vor Augen führen, dass am Anfang des Atomzeitalters die Erwartung war, dass hier eine sprudelnde Energiequelle zur Verfügung stehen würde für alle möglichen Nutzungen. Also nicht nur für Stromerzeugung, sondern auch für Automobile, für Züge, für entfernte Inseln. Sogar atomare Flugzeuge wurden in Erwägung gezogen.
Im Frühjahr 1955 traten die Pariser Verträge in Kraft. Sie beendeten die Besatzungszeit und regelten eine weitgehende Souveränität der Bundesrepublik, die auch das Recht zur friedlichen Nutzung der Atomenergie erhielt. Im Herbst 1955 ernannte der damalige Bundespräsident Theodor Heuss Franz Josef Strauß zum Minister des neu gegründeten Bundesministeriums für Atomfragen. 1957 ging der erste Versuchsreaktor in Betrieb, das Atom-Ei in Garching bei München. In neu eingerichteten Forschungszentren wurden insgesamt 5 vollkommen unterschiedliche Reaktortypen erforscht. Ein echtes Konzept habe jedoch nicht dahinter gesteckt, erzählt Joachim Radkau, emeritierter Historiker der Universität Bielefeld.
Für mich war in den 70er Jahren, als ich so an die Akten rangelassen wurde, die verblüffendste Entdeckung, wie wenig großen Plan es in der ganzen Entwicklung gab. Dass die sogenannten Atomprogramme der Bundesregierung, die bis dahin auch von Gegnern so ernst genommen worden waren, dass die bloßes Papier waren und die reale Entwicklung doch mehr oder weniger planlos verlief.
Um den radioaktiven Müll machte man sich keine allzu großen Gedanken, verließ sich darauf, dass sich schon irgendeine Lösung finden würde. Forschung und Politik sahen sich ohnehin erst einmal anderen Problemen gegenüber. Sie mussten die Stromkonzerne für die neue Atomtechnologie begeistern, sagt Nuklearexperte Michael Seiler, der unter anderem Leiter der Reaktorsicherheitskommission war und Sprecher der Geschäftsführung des Öko-Instituts.
Das Problem war in den 50er und auch bis in die 60er Jahre rein, dass die Elektrizitätsunternehmen eigentlich nicht davon überzeugt waren, dass das eine wirtschaftliche Sache ist. Das heißt, der westdeutsche Staat damals hat die Elektrizitätsunternehmen ziemlich stark bedrängt, in den Kauf und in die Produktion von Kernkraftwerken zu gehen.
Denn die Konzerne wollten lieber bei dem bleiben, was sie kannten. Kohlekraftwerke. Doch dann kam Dynamik in die Entwicklung. Historiker Frank Ükötter von der Uni Birmingham.
Die Bundesregierung hatte eine Menge Geld in diesen Bereich investiert und wollte endlich mal sehen, dass da im größeren Maßstab gebaut wird. Es sind auch so die allgemeinen Krisensymptome. Also die Ölkrise kommt erst 1973, aber dass der Energiemarkt sich verändert, dass da die Zeit der billigen üppig verfügbaren Energie zu Ende geht, das merken die Experten schon 1970. Deswegen ist das so ein Kipppunkt, bei dem die Bundesrepublik sich sehr schnell verwandelt von einem Land, das zögerlich in Atomkraft investiert, zu einem Land, das ganz auf die nukleare Zukunft setzt.
Weil die Energieversorger kein neues Konzept wollten, sondern möglichst erprobte und preiswerte Reaktoren, endeten alle 5 Eigenentwicklungen deutscher Forschung in der Schublade. Die Leichtwassertechnologie aus den USA setzte sich durch, deren Lizenzen sich AEG und Siemens sicherten. Ihre Kraftwerkssparten übernahmen den Bau. Ende der 1960er Jahre gab dann RWE mit Biblis in Hessen das damals größte Atomkraftwerk der Welt in Auftrag. Doch durch Unfälle stiegen die Sicherheitsanforderungen. Ein Brand im US-Atomkraftwerk Browns Ferry 1975 und dann die teilweise Kernschmelze in Harrisburg 1979 führten zu immer höheren Ansprüchen. Neubauten in Deutschland kosteten inzwischen bis zu 5 Milliarden D-Mark. Michael Seiler.
Dann gab es Tschernobyl. Das ist ja ein völlig anderer Reaktortyp. Er hat aber dazu geführt, dass man ab 1986 sehr viel stärker gesagt hat, wir müssen jetzt ernsthaft die Sicherheit umsetzen. Weil die Browns-Ferry-Schlussfolgerungen und die Harrisburg-Schlussfolgerungen sind bei den bestehenden Anlagen nur sehr, sehr zögerlich implementiert worden. Und nach Tschernobyl hieß es dann, jetzt müsst ihr es ernsthaft machen.
Die Unfälle waren auch ein wichtiger Faktor beim Stimmungsumschwung. Nun erstarkte der Widerstand mit fast jedem Neubauprojekt. Auch weil diese den Standorten aus deren Sicht von oben aufgedrückt wurden. Etwa Wiel in Baden-Württemberg, wo die Bewohner erst durch eine Radiosendung erfuhren, dass ein AKW kommen sollte. Der Historiker Frank Ükötter.
Ja, heute ist es ja eine demokratische Selbstverständlichkeit, dass technische Großprojekte wie Kraftwerke, Stromleitungen, Straßenprojekte, dass die alle gründlich vorher kommuniziert werden, mit den Menschen besprochen werden, dass man Menschen mitnimmt. Aber diese Selbstverständlichkeit ist auch ein Produkt der nuklearen Kontroverse, wo Landesregierungen gemerkt haben, man kann nicht einfach nur auf der Grundlage von Expertenmeinungen und den Entscheidungen der Konzerne einfach bauen, sondern man muss die Menschen mitnehmen.
Erfolg leistet Widerstand gegen das Atomkraftwerk im Land.
Wiehl wurde zum Wendepunkt. Die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf, der schnelle Brüter in Kalkar, der Salzstock von Gorleben als Endlager für Atommüll waren weitere Symbole des Widerstands. Auch die sogenannten Schlachten von Brockdorf.
Ja, ich glaube, man muss sich diese nukleare Kontroverse wirklich als so eine große Lernerfahrung auf allen Seiten vorstellen. Die Atomwirtschaft lernte eben, dass Atomkraft nicht so einfach ist, sondern deutlich aufwendiger, deutlich komplizierter, auch deutlich teurer ist. Die Atomkraftgegner lernten darüber, wo sozusagen die Grenzen des legitimen Protests sind. Diese Eskalationen am Bauzaun wurden eben auch unter Atomkraftgegnern kritisch diskutiert und vor allem gab es da das, was soziale Bewegungen sonst nur ganz schwer können, nämlich sich selbst korrigieren und auf den Weg der mündlichen, oft gerichtlichen Auseinandersetzung zu setzen.
Ein Beispiel. Im Kampf gegen das AKW Würgassen in Nordrhein-Westfalen erwirkten die Gegner 1972 beim Bundesverwaltungsgericht einen wichtigen Sieg. Damit wurde im Atomgesetz der Sicherheit Priorität vor der Förderung der Kerntechnik eingeräumt. Die heftige Atomdebatte war eine Entwicklung in der Bundesrepublik. In der DDR durfte über die Fortschrittsidee Atomkraft nicht diskutiert werden. Die beinahe Kernschmelze im AKW Lubmin bei Greifswald 1975 wurde bis zum Schluss verheimlicht. Nach der Wiedervereinigung wurden die nach Sowjetplänen gebauten Ostanlagen einfach abgeschaltet. Im Westen hingegen institutionalisierte sich die Anti-Atomkraft-Bewegung 1980 durch die Gründung der Grünen. Sie trugen den Protest von der Straße in die Parlamente. Weil der Bau neuer AKW erlahmt war, stellte sich nun die Frage:
Was wird mit diesen Atomkraftwerken? Es ist ganz klar, diese Atomkraftwerke, die haben unbefristete Genehmigungen. Es ist auch klar, die laufen einigermaßen gut. Das heißt, es gibt keinen unmittelbaren Grund, sie abzustellen. Aber es ist die Frage: Auf lange Sicht befristet man diese Laufzeiten. Jeder weiß, dass Kraftwerke, wenn sie älter werden, störanfälliger werden.
Nach der Wahl 1998 übernahm Bündnis 90 die Grünen erstmals Regierungsverantwortung im Bund, in einer Koalition mit der SPD. Rot-Grün handelte mit Energieunternehmen einen Kompromiss aus. Die Stromkonzerne stimmten zu, ihre unbefristeten Genehmigungen einzutauschen in befristete. Denn das gab ihnen Planungssicherheit, erklärt der Bielefelder Historiker Joachim Radkau.
Wenn man bedenkt, dass Energienunternehmen ja bei ihren Investitionen auf sehr lange Sicht denken müssen, war eigentlich die politische Basis der Kernenergie schon lange sehr unsicher geworden.
Und der Staat brauchte keine horrenden Entschädigungszahlungen zu fürchten, denn mit dem Kompromiss verzichteten die Unternehmen darauf. Und so verkündete Kanzler Gerhard Schröder von der SPD 2001:
Mit den soeben geleisteten Unterschriften haben wir uns abschließend darauf verständigt, die Nutzung der Kernenergie geordnet und wirtschaftlich vernünftig zu beenden.
2005 wechselte die Regierung. Angela Merkel von der CDU stand nun an der Spitze, zunächst einer großen, dann ab 2009 einer schwarz-gelben Koalition. Sie wollte ein Wahlversprechen umsetzen: die Laufzeiten aller 17 damals aktiven AKW zu verlängern. Die Novellierung des Atomgesetzes trat Ende 2010 in Kraft. Kritiker sagten: der Ausstieg aus dem Ausstieg. Dann die nächste Kehrtwende. Im März 2011 traf ein Tsunami das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan und löste die zweitgrößte Katastrophe in der Geschichte der zivilen Kernenergienutzung aus. Kanzlerin Merkel und ihre Regierung reagierten. Sie kassierten die Laufzeitverlängerung wieder ein. Dazu die Einschätzung von Historiker Frank Ükötter.
Frau Merkel hat sehr viel Glück, dass sie mit dem Atomausstieg von Fukushima in Erinnerung ist. Denn davor war sie 20 Jahre lang vielleicht die letzte politische Figur in der Bundesrepublik, die wirklich von der Atomkraft überzeugt war. Nach Fukushima kam dann die pragmatische Frau Merkel durch, die auch gesehen hat, dass dieses Projekt ihm politisch eher kostete, als irgendwelche Gewinne abwarf.
Außerdem hatte sich inzwischen das Potenzial erneuerbarer Energien bewiesen. Bis in die 1990er Jahre hinein war das nicht sicher gewesen. Und so mussten die ältesten und anfälligsten AKW kurz nach Fukushima vom Netz. Die anderen sollten nach und nach bis Ende 2022 folgen. Doch dann kam der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung will Deutschland unabhängig machen von Energielieferungen aus Russland. Russland wiederum drehte den Gashahn zu. Energieengpässe werden befürchtet. Die Laufzeit der drei letzten deutschen Atomkraftwerke, Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen, wurde um 3,5 Monate verlängert. Ein Schritt, gegen den sich besonders die Grünen in der Ampelkoalition wehrten. Letztendlich machte SPD-Kanzler Olaf Scholz von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch. Doch auch wenn am 15. April die letzten Meiler abgeschaltet werden, das Erbe der Atomstromnutzung wird lange bleiben. Stilllegung und Rückbau der AKW können Jahrzehnte dauern, erläutert Michael Schneider, Herausgeber des Berichts über den Zustand der weltweiten Nuklearindustrie. Allerdings hält er den zeitlichen Rahmen trotz allem für vergleichsweise überschaubar.
Das ist ja ein garantiertes Geschäft. Bei Reaktorneubau weiß man ja nicht so genau, was kommt oder was kommt nicht, was wird fertig gebaut, was wird aufgegeben irgendwann zwischendrin. Aber beim Rückbau ist es ja so, dass es gar keine andere Wahl gibt. Man kann es aufschieben, aber irgendwann müssen diese Anlagen auseinandergenommen werden. Das heißt, das Business in diesem Bereich ist absolut garantiert.
Das schwierigste und besonders langfristige Erbe ist der hochradioaktive Atommüll, der für 1 Million Jahre in einem Endlager sicher untergebracht werden soll. Die Suche danach ist in Deutschland bisher eine Geschichte des Scheiterns und eng mit dem Namen Gorleben verbunden. Doch von rund 1/2 Jahrhundert Atomstrom sind nun einmal rund 27.000 Kubikmeter Kernbrennstoffe geblieben, verteilt auf etwa 1.900 Behälter, die in Zwischenlagern untergebracht sind. Seit 2017 läuft die Suche nach dem bestmöglichen Endlagerstandort. Ergebnis offen, wie es heißt. Der Salzstock von Gorleben in Niedersachsen ist ausgeschieden. Jetzt wird etwa die halbe Fläche der Republik auf ihre Eignung überprüft. Eigentlich sollte der Standort 2031 feststehen. Dass dieser Zeitplan utopisch gewesen sei, sei von Anfang an klar gewesen, urteilt Michael Seiler. Der frühere Chef der Reaktorsicherheitskommission sagt aber auch, der Atomausstieg könne die schwierige Endlagersuche vereinfachen.
Einerseits haben wir nicht mehr die Debatte dabei, liebt jemand Atomkraftwerke oder hasst jemand Atomkraftwerke, weil das durch den Ausstieg einfach weg ist. Und wir haben die Situation, dass der Atommüll da ist. Wir wissen auch genau, wie viel da ist, weil halt kein neuer mehr produziert wird. Und dass wir ihn auf Dauer nicht in den Zwischenlagern stehen lassen können, ist auch vielen Leuten klar.
Sicher ist derzeit nur, die Folgen des Atomstromzeitalters werden Deutschland noch über Jahrzehnte hinweg beschäftigen.
Das war der Hintergrund. Vom Einstieg zum Ausstieg. Atomkraft in Deutschland. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich. Redaktion Bastian Rudde.